Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Pharmanavi Podcast Folge. Heute mit einer kleinen Spezialausgabe. Wir haben nämlich mal ein Interview. Ich bin Stefan.
Ich bin Joshua.
Ei Gude.
Ei Gude.
Und wir sitzen hier heute zusammen mit.
Ich bin die Sina.
Und ich bin der Justus Schollmeier.
Ja, hallo. Willkommen beim Podcast. Was macht ihr denn?
Genau.
Also beruflich bin ich als Apothekerin tätig, in mehreren Apotheken angestellt, aber auch noch freiberuflich unterwegs in vielfältigen Bereichen. Bei Apotheker ohne Grenzen arbeite ich als Apothekerin, aber ein bisschen in einer anderen Rolle als klassisch in der Offizin, also in der Arzneimittelausgabe.
Mhm. Ich bin Apothekenpächter in schönen Fulda. Und bin jetzt seit kurzem mit Projektkoordinator für das Mexiko-Projekt. Habe die erste PJ-Hälfte in München in der Geschäftsstelle von Apotheker ohne Grenzen absolviert und habe so einfach einen ganz guten Einblick in die Vereinsarbeit bekommen.
Was uns erstmal interessieren würde, sind ein paar Fakten rund um Apotheker ohne Grenzen.
Da habe ich ein bisschen was mitgebracht. Und zwar, Apotheker ohne Grenzen wurde gegründet 2000, also gibt es schon jetzt 18 Jahre lang, ist eine gemeinnützige Organisation, eine Nichtregierungsorganisation und finanziert sich durch Mitgliedsbeiträge, Spenden und Fördermittel aus öffentlicher und privater Hand. Wir haben knapp über 1800 Mitglieder, Tendenz natürlich steigend, vor allen Dingen Apotheker, aber auch ein paar PTA und Pharmaziestudierende. Wir haben eine ganze Menge ehrenamtlich Engagierte innerhalb der Projekten als Projektkoordinatoren und 7 davon im Vorstand. Und wir haben eine hauptamtliche Geschäftsstelle in München, wo 7 Mitarbeiter beschäftigt sind.
Und sonst seid ihr in der kompletten Welt unterwegs?
In der kompletten Welt ist es richtig. Und zwar haben wir Auslandsprojekte und deutsche Projekte und Entwicklungsprojekte, also das ist die eine Unterteilung Auslandsprojekte und deutsche Projekte. Und wir leisten Entwicklungshilfe und haben auf der anderen Seite Nothilfeeinsätze.
Justus, du hast ja gerade schon von einem Projekt gesprochen, Mexiko-Projekt. Worum geht es denn da zum Beispiel?
Da geht es im Endeffekt um die Verbesserung der Gesundheitsversorgung indigener Bevölkerung. Also wir waren da jetzt von 2008 bis Ende 2016 in Guerrero tätig. Und da ist im Endeffekt so, dass die Dorfbewohner keinen Zugang zu einer einfachen Gesundheitsversorgung haben, aufgrund von dem schwierigen Wetter beziehungsweise den schweren Regenfällen, die halt zur Regenzeit stattfinden, aufgrund von den schlechten generellen Straßenzuständen, natürlich aufgrund von den Drogenkartellen, die da eine Rolle spielen, aufgrund von korrupten Politikern. Also da gibt es im Endeffekt verschiedene Faktoren, die eine gute Gesundheitsversorgung doch sehr mindern. Und da waren wir jetzt, wie gesagt, 8 Jahre tätig, sind jetzt seit dem Jahr 2017, November 2017, in der Gegend von Oaxaca tätig. In Huatulco, da geht es auch im Endeffekt wieder um die Schulung von sogenannten Promotores de Salud. Das sind Gesundheitshelfer, so Laien, die ihre Gemeinden mit Wissen einerseits unterstützen. In Guerrero war es dann auch so, dass sie Medikamente von uns bekommen haben, beziehungsweise von der Organisation, mit der wir vor Ort gearbeitet haben, beziehungsweise mit der wir jetzt zusammenarbeiten. Das waren 2 unterschiedliche Organisationen. Das Thema ist hier dieses, was man doch sehr oft aus der Entwicklungshilfe kennt, Hilfe zur Selbsthilfe im Endeffekt. Ja, also dass wir geben so ein bisschen die Materialien und aber auch das Wissen. Also das ist einfach daran gekoppelt, dass man sagt, okay, jetzt einfach nur Medikamente, das macht keinen Sinn, sondern schulen und versuchen auch gewisse Strukturen aufzubauen, damit es einfach auch mittelfristig funktioniert.
Wie kann ich mir das konkret vorstellen? Du packst einen Koffer voll Paracetamol und fliegst nach Mexiko.
Nee, so ähnlich. Also zum Thema Medikamente, das war jetzt im jetzigen Projekt ist nicht so. Vorher war es so, dass wir die Medikamente immer vor Ort gekauft haben, beziehungsweise die Organisation, mit der wir zusammengearbeitet haben, hat einfach den Vorteil, die haben ein Netzwerk vor Ort, die sind dauerhaft vor Ort, die kennen bessere Einkaufskonditionen, Wir untergraben da nicht so ein bisschen die Wirtschaft vor Ort. Wir haben nicht Transportkosten. Also es gibt zigtausende Gründe, warum man es vor Ort machen sollte. Das ist der eine Fall. Und das andere, so eine Projektreise ist immer super viel Vorbereitung und Nachbereitung. Also das ist zwar immer das Schönste, so eine Reise, aber da steckt richtig viel Arbeit vorher schon drin. Also da hatten wir jetzt schon ein halbes Jahr vorher, wird da mit der Partnerorganisation kommuniziert. Was machen wir, wann machen wir es? Generell das Projekt wird besprochen. Und dann schaut man, wann wäre ein guter Zeitpunkt. Auch hier wieder Regenzeit ist ein Thema, Feiertage ist ein Thema. In Guerrero war es einfach die Tatsache geschuldet, dass es oft Maisbauern waren, also auch so ein bisschen Ernte geschaut.
Okay.
Und dann hat sich immer so, November bietet sich ganz gut an, Ende Januar, Februar, März, so, das ist immer eine ganz gute Zeit. Auch jetzt in Huatulco war es im März, als die Reise stattgefunden hat. Und dann geht's, oder für mich ging es jetzt die letzten dreimal immer zu zweit rüber. Also wir waren immer zwei Apotheker, die rübergeflogen sind. Bringt viele Vorteile mit sich. Wir teilen uns die Schulung, die wir vor Ort halten, auf. Vier Augen sehen immer mehr als zwei Augen. Man kann Sachen besser erörtern. Es ist einfach nicht so anstrengend, weil das ständige Rumreisen, immer wieder das Referieren, sich in komplexe Themen einarbeiten, das dann aber für Laien einfach darstellen, ist ja einfach anstrengend. Und da ist die Zusammenarbeit mit der Claudia Dirksen, die eben die Projektkoordinatorin ist, die es mit mir zusammen macht, und der Stefanie Pöge, die jetzt dieses Mal dabei war, einfach eine super Sache. Man versteht sich auch sehr gut untereinander, das ist dann schon wichtig und essentiell für eine gute Reise, sag ich mal.
So, das klingt ja schon mal ziemlich interessant, Justus, bei dir mit dem Ausland. Sina, du im Gegensatz dazu bist ja im Inland tätig, hier in Deutschland. Wie sieht deine Arbeit da konkret aus?
Also Apotheker ohne Grenzen unterstützt seit 2013 das Projekt Ambulanz ohne Grenzen in der Mainzer Zitadelle. Innerhalb dieses Projektes, in der Ambulanz ohne Grenzen, bietet der Verein Armut und Gesundheit fachärztliche Sprechstunden für wohnungslose Menschen an, aber auch für von Armut betroffene Patienten, die aus etlichen Gründen nicht krankenversichert sind oder anderweitig keinen Zugang zum Gesundheitssystem haben. Das können zum Beispiel sein gerade Haftentlassene oder papierlose Personen, mittlerweile auch zunehmend versorgt werden Asylbewerber, Flüchtlinge oder Menschen, die ihre Beiträge zur privaten Krankenversicherung nicht mehr zahlen können, ehemals erfolgreiche Selbstständige, die dann einfach eine Zeit lang in eine Lücke fallen. Und in dieser Ambulanz engagieren sich ehrenamtlich mehr als 25 Ärzte unterschiedlichster Fachrichtung, jeweils in verschiedenen Praxisräumlichkeiten. Also ein Allgemeinmediziner, ein Internist oder Allgemeinmediziner, Internisten, Gynäkologen, Kinderärzte, Zahnärzte und Psychiater. Für jede Fachrichtung gibt es dann entsprechend auch super ausgestattete Räumlichkeiten, in denen behandelt werden kann. Und zu den Sprechzeiten können die Patienten einfach ohne Termin kommen. So, es gibt einen Wochenplan und zu den festgelegten Sprechzeiten können bedürftige Patienten ohne Voranmeldung entsprechend da aufschlagen und sich behandeln lassen. Das sind ungefähr 100 Patienten im Monat. Und was machen wir jetzt als Apotheker in diesem Projekt? Wir strukturieren und verbessern die Arzneimittelversorgung. Also wir haben nicht direkt Kontakt zu den Patienten an sich, sondern wir setzen uns zu regelmäßigen Terminen mit den Ärzten der Ambulanz zusammen und überlegen gemeinsam, wo der Bedarf der Ambulanz besonders groß ist. Dann machen wir Vorschläge, welche Arzneimittel benötigt werden, und erstellen Empfehlungslisten für Arzneimittel, die dann auch nochmal in großer Runde von den Ärzten diskutiert werden, ob das so entsprechend Sinn macht. Und diese Arzneimittel, diese Empfehlungslisten, die wir erarbeiten, werden dann als Praxisbedarf in öffentlichen Apotheken bestellt und in der Ambulanz an Lager gelegt. Und wir als Apotheker ohne Grenzen helfen, wie gesagt, bei dieser Erstellung der Listen mit, aber finanzieren dann auch, oder unterstützen finanziell diese Bevorratung mit den Arzneimitteln.
Okay.
Oft gebraucht werden zum Beispiel Antibiotika. Deswegen haben wir uns das halt als erstes vorgenommen, aber auch Schmerzmittel haben wir schon bearbeitet, Dermatika, mittlerweile auch Antihypertonika, Antidiabetika und so weiter. Das haben wir uns Schritt für Schritt vorgearbeitet und entsprechend Empfehlungslisten zur Bevorratung dort in der Ambulanz erarbeitet.
Das klingt so, als würdet ihr sehr eng mit den Ärzten dort zusammenarbeiten. Klappt das immer so, weil das ja immer so ein Thema ist, Apotheker und Ärzte?
Das klappt eigentlich total gut. Ich meine, es gibt ja entsprechend Leitlinien, Behandlungsleitlinien, jetzt konkret für Antibiotika. Da haben wir uns hingesetzt, welche Indikationen wollen wir konkret behandeln, behandeln können. Harnwegsinfekte, Atemwegsinfekte, alles Mögliche. Und dann haben wir uns die Leitlinien dazu angeschaut und gesagt, was macht denn Sinn, was können und wollen wir uns leisten. Dann haben wir noch Aspekte mit einbezogen. Eine kurze Therapie macht in diesem Rahmen mehr Sinn, weil einfacher durchzuführen, als eine Therapie, die sieben oder zehn Tage durchgeführt werden muss. Und so sind wir extrem pragmatisch rangegangen und haben die Arzneimittelbevorratung nach Möglichkeit mit erster Wahl Therapeutika vorgenommen. Und da herrscht ein Dialog, eine sehr konstruktive Atmosphäre und läuft sehr konfliktarm ab. Also wir sind uns da in der Regel recht einig über die Ergebnisse.
Das ist ja super. Ein schönes Beispiel, wie das funktionieren kann.
Ja.
Also ich glaube, das liegt doch einfach daran, wir haben ja ein Ziel und dass wir wirklich für den Patienten arbeiten und nicht, also sag mal, Geld spielt da für uns ja keine Rolle. Deswegen ist der Fokus vielleicht ein anderer. Also kann ich mir gut vorstellen.
Ja, es klingt so danach. Das ist echt schön, so ein Beispiel zu hören.
Wie sieht dann dein konkreter Arbeitsalltag aus, Sina, wenn du dich mit Apotheker ohne Grenzen beschäftigst? Du hast ja nebenbei, wie du bereits eingangs ausgeführt hast, auch noch viele andere Sachen so zu tun. Was machst du dann genau konkret, wenn es an das Projekt geht in der Mainzer Zitadelle?
Wir machen im Vorfeld Termine aus. Einfach unter der Woche einen Termin aus, also im späten Nachmittag oder abends. Und da sind wir da 2 Stunden in der Runde beschäftigt und erarbeiten da unsere Listen aus. Das ist vor Ort begrenzt zeitintensiv. Also wir treffen uns, je nachdem, wie es auch terminlich klappt, alle, sagen wir mal, 4 bis 8 Wochen. Ja, eher alle 6 bis 8 Wochen. Und dann muss noch Arbeit entsprechend auch daheim erledigt werden. Also wenn wir Listen mündlich besprechen, einer protokolliert das, dann muss das auch nochmal ausgearbeitet werden mit entsprechenden Datenbanken. Die haben wir auch als App alle auf dem Handy, aber man muss es festhalten, in Excel-Tabellen übertragen und so weiter. Was als Arbeit noch dazu kommt von zu Hause oder der Apotheke, wo ich arbeite, ist auch mit die Beschaffung von zum Beispiel Teststreifen, Blutzuckermessstreifen. Da muss ich ein bisschen mit dem Außendienst telefonieren, ob wir mal wieder ein paar haben können für unser Projekt, für unsere Ambulanz. Ich besorge Demogeräte für Inhalativa. Wir haben Inhalativa vor nicht allzu langer Zeit auch bearbeitet und mit auf die Listen genommen. Da muss man sich dann drum kümmern, dass die in der Praxis entsprechendes Schulungsmaterial für ihre Patienten haben. Und so fällt je nachdem noch mal ein bisschen Arbeit mit an. Ist aber relativ überschaubar und wir können trotzdem echt einiges bewegen. Also das ist echt in Ordnung.
Das überschneidet sich dann ja auch ziemlich mit deiner Arbeit als Apothekerin, oder? Also als angestellte Apothekerin?
Überschneiden? Ich finde gar nicht so sehr, weil der Patientenkontakt nicht da ist. Und die Arbeit ist eine... wir suchen ja tatsächlich die Arzneimittel aus, mit denen gearbeitet wird. Das heißt, ich bin auch durch dieses Projekt nochmal... also ab andere fachliche Aspekte anwenden können. Ich kann anderes Wissen anwenden und andere Fertigkeiten. Was mir wiederum dann im Alltag hilft, wovon ich im Berufsalltag profitieren kann. Weil wenn mich jetzt ein Arzt anruft, das ist passiert nicht selten, bei einem Hausbesuch zum Beispiel und sagt hier für die Patientin, welches Antibiotikum kann ich denn aufschreiben? Ich weiß ziemlich genau, wo ich nachgucken muss. Mit den Leitlinien habe ich ja schon gearbeitet im Projekt. So profitiere ich echt total im Berufsalltag. Und natürlich kann man auch viel vom Berufsalltag für die Ambulanz nutzen. Man weiß, wo die Probleme liegen in der Arzneimittelanwendung, welche arzneimittelbezogenen Probleme auftreten können. Trotzdem haben wir im Projekt ja ein bestimmtes, ganz spezielles Patientenkollektiv. Wir haben zum Beispiel bei den Antibiotika ganz bewusst Arzneimittel außen vor gelassen, die mit Alkohol Interaktionen machen, weil da laufen wir Gefahr, dass wir da, also dass die Patienten richtig Probleme bekommen. Das wollen wir natürlich nicht. Wir legen bewusst Wert darauf, dass die Arzneimittel wenig Interaktionspotenzial haben, Ciprofloxacin. Was wollen wir damit? Also das ist ja total schwierig zu kontrollieren, ob das korrekt eingenommen wird. Mhm. Und wir legen bewusst Fokus darauf, dass die Adhärenz möglichst groß sein kann, also kurze Arzneimitteltherapie, möglichst, dass die Antibiotika schon in der Ambulanz eingenommen werden können, wie jetzt ein Fosfomycin beispielsweise, ist natürlich vorzuziehen von einer längeren Therapie, die dann über 3 oder 7 Tage meinetwegen geht. Also so lässt sich das Wissen entsprechend übertragen und die Fertigkeiten. Und man profitiert innerhalb beider Arbeitsbereiche sehr, sehr gut voneinander.
Echt spannend, wie deine pharmazeutische Kompetenz da quasi voll ausgeschöpft wird dann in allen Bereichen.
Ja, stimmt schon.
Das klingt nach sehr effektiver Pharmazie.
Ich nehme an, Justus, in Mexiko hast du deine pharmazeutische Kompetenz nochmal anders irgendwie einsetzen können, oder?
Auf einem ganz anderen Ebene? Also da ist es sicherlich die Schwierigkeit, so komplexe Themen wie eben Arzneimitteltherapie, Medikamente, den ja doch Laien auf einer anderen Sprache einfach zu erklären. Und in Guerrero war eins der großen Probleme, dass Spanisch ja nicht unbedingt die mexikanische Sprache ist, sondern in Mexiko werden über 80 verschiedene indigene Sprachen gesprochen. Und auch dort in Guerrero wird MEPA gesprochen. Das ist ihre erste Sprache, zweite Sprache ist Spanisch. Ja, also sollte man sich immer wieder daran erinnern. Dann versuchen, so diese komplexen Themen einfach darzustellen. Und das, man denkt dann zwar, okay, das war jetzt einfach und verständlich und geht dann aber immer wieder von seiner Situation aus. Und da ist es die große intellektuelle Aufgabe, eher sich in andere Leute reinzuversetzen. Und da, also gibt's letzte Mal, das vorletzte Mal, als wir in Guerrero waren wieder, gab es auch das Beispiel, dass wir eine Schulung gehalten hatten. Und ich hatte schon in der ersten Schulung damals mitbekommen, okay, keep it simple, ja, viel mit Piktogrammen arbeiten, viel wiederholen, viel Teamarbeit. Und dann hatte ich die zweite Schulung so ein bisschen mit vorbereitet und da ging es um Arzneimitteltherapie während der Schwangerschaft. Das hatten sich die Promotoris gewünscht gehabt. Dann hatte ich gedacht, okay, ich lehne das so ein bisschen an Embryotox an. Die 28 Medikamente, die da haben, auf der einen Spalte, rechts der Schwangerschaftsmonat und dann ein Ampelsystem. Ja, rot geht nicht, gelb, müssen wir mal schauen, grün passt. Die haben teilweise noch nie in ihrem Leben eine Ampel gesehen. Die haben ihr Dorf nicht verlassen. Wie kommt man auf sowas? Also okay. Gut, klar, wenn ich da jetzt länger lebe, dann merkt man das eher, ja. Aber das sind halt so Themen, die man vorher nicht so auf dem Schirm hat. Und jetzt, als wir in einem neuen Projekt waren, wir in einer anderen Gegend, aber da war genau wieder das gleiche Problem Ampelsystem. Da hatte nur die Partnerorganisation, die kannte ihre Gemeinden schon gut, die hatten eine selbst gebastelte Ampel dabei. Schon vorher, ohne dass ich mit denen da gesprochen hatte. Da musste ich halt wirklich schmunzeln, als sie das gesehen. Ja, Ampelsystem, da ging es um Nutrition, Ernährungswissenschaften. Wie schaut denn gesunder Teller Essen aus? Von wegen viel Obst und Gemüse, grün, also wie man das auch bei uns kennt. Und dann holt sie da diese Ampel raus und da musste ich sehr schmunzeln, dass so Themen dann doch in einer anderen Gegend aber gleichbleibend sind. Ja. Und dieses doch größere Einfühlvermögen für die Leute zu haben, da jetzt nicht mit dem Hammer drauf zu hauen und zu sagen, unsere Medikamente ist das einzig Wahre, sondern eben zu schauen, okay, was nutzt ihr denn für Phytopharmaka, was habt ihr denn für pflanzliche Zubereitungen? Und da ist dann ganz oft so, dass ähnliche Pflanzen, wie wir die nutzen, dort auch genutzt werden. Kamillentee, Pfefferminztee, ja. Das finde ich dann immer sehr, sehr, sehr interessant, ja. Also, das ist eine schöne Sache.
Inwiefern bekommt man da denn mit, dass quasi die Compliance dann auch stimmt? Oder hat man da überhaupt irgendwie Rückmeldung, dass das auch ankommt, was man
das
macht?
Das ist ein schwieriges Thema, weil wir ja nur ein, zwei Mal selber in den jeweiligen Gebieten sind. Und das ist auch was, wo wir einfach uns noch verbessern können müssen, genauso unsere Partnerorganisation auch verbessern kann, muss, dass das halt besser dokumentiert wird. Da hatten wir eigentlich schon eingeführt, dass diese sogenannten Promotores de Salud quasi immer einen kleinen Bericht schreiben und auch eine Inventur immer machen und sagen, okay, so und so viel Medikamente wurden benutzt. Die zeigen uns dann auch, was auch ein Erfolg war, meines Erachtens, okay. Die haben ein Buch im Endeffekt, mit dem die zusammenarbeiten, wo quasi die Dosierungen für die jeweiligen Arzneimittel aufgelistet sind. Dann wird auf die Packung aufgeschrieben, 111, wie das in Deutschland der Fall ist, oder eine Sonne oder ein Mond für morgens, abends, ja, also sehr simpel. Und so geht man quasi die Medikamente dann immer wieder durch und schaut dann, wie es ist. Und jetzt beim neuen Projekt ist sicherlich eine der großen Aufgaben, da eben richtige Indikatoren zu finden, an denen man auch Erfolg des Projektes messen kann. Es ist nicht einfach. Ja, also wir haben jetzt diesmal Interviews geführt, wir haben Prä- und Posttests nach den Schulungen gemacht. Aber da ist einfach noch Optimierungsbedarf.
Wie bist du denn überhaupt reingekommen in die ganze Geschichte?
Ich hatte mich während des Studiums, habe ich Ausschau gehalten für Stelle während des PJs, also die erste Hälfte war ja klar Apotheke. Und die zweite Hälfte hatte ich mich dann einfach deutschlandweit beworben, also auch für alles Mögliche, sage ich mal, Klinikum, verschiedene Pharmafirmen, und hatte dann auf der BPHD-Seite eben gesehen, dass Apotheker ohne Grenzen auch eine Stelle ausgeschrieben hatten und hatte mir dann gedacht, okay, das hört sich wirklich interessant an, weil da einfach viele Interessen meinerseits vereint werden, ja, Pharmazie, das Kennenlernen von Kulturen, das Karative, ja, sollte ja immer dran denken, dass der Apotheker ja auch ein Heilberufler ist. Dass es einfach eine wichtige Rolle spielen sollte, meines Erachtens. Und dann lief das Vorstellung, wurde ich zum Vorstellungsgespräch eingeladen und dann lief das so gut. Und als ich dann noch herausgestellt hatte, dass mein Cousin 2 Etagen über der Geschäftsstelle seine Firma hatte, habe ich gedacht, wow, das muss ein Zeichen sein. Jahrelang nicht gesehen und dann irgendwie festgestellt, mein Cousin ist hier im gleichen Gebäude, das muss ja passen. Genau, und so kam ich quasi zu AOG.
Schöner Zufall.
Ja, fand ich auch.
Gibt's ja nicht. BPHD, also der Bundesverband der Pharmaziestudierenden, muss ich noch dazu sagen,
Genau der.
Damit die Abkürzung klar ist. Also die von den Studierenden selbst aus dann zur Apotheke ohne Grenzen. Jetzt stelle ich mir vor, ich bin Pharmaziestudierender, oder beziehungsweise bei dir ist das ja noch der Fall, Joshua.
Ja, wie
Und
kann man denn bei euch mitmachen?
ja.
Also generell ist es so, dass das jetzt auch nochmal auf der Jahreshauptversammlung, die jetzt letzten Samstag stattgefunden hat in Berlin, dass auch deutlich gesagt wurde, dass Apotheker ohne Grenzen so ein Do-it-yourself-Verein ist. Ja? Also jeder kann mitmachen, jeder kann unterschiedlich aktiv sein. Ja? Meine damalige Chefin hat immer bei Apotheker ohne Grenzen hat immer gesagt, Kleinvieh macht auch Mist. Ja? Also wenn es an der Uni Kuchenverkauf ist. Ist
Ja.
schon, ist schon, ist schon eine gute Sache, ja. Man kann einfach nur den Verein bekannter machen. Man kann an den Schulungen dran teilnehmen und dann irgendwann vielleicht auch in eine Schulung gehen. Man kann in Deutschland hier mit der SINA an dem Projekt arbeiten, oder in Berlin haben wir auch ein nationales Projekt. Man kann in seiner Apotheke den Verein bekannter machen. Man kann seinen Ideen quasi freien Lauf lassen. Ja, also sind auf Weihnachtsmärkten aktiv. Wir haben jetzt im Sommer eine super Aktion, wo ein Bus quasi durch ganz Deutschland fährt und für AOG Werbung macht. Da kann man partizipieren. Es gibt die Regionalgruppen, an denen man dran teilnehmen kann. Also wenn man da was machen will, dann kann man das auch. Aber man sollte nicht erwarten, dass Apotheker ohne Grenzen ein Reisebüro ist, sondern eine Eventagentur. Ja, also
Ja.
man, von nichts kommt nichts. Man muss einfach
Ja.
selber was machen und dann hat man da auch dann Spaß dran.
Ja, cool. Warum sollte ich mich denn überhaupt engagieren als Studierender?
Also ich kann jetzt erstmal nur sprechen, was so für mich der Grund ist, mich zu engagieren. Also gibt einfach eine ganze Menge zu tun, und die Arbeit macht viel Sinn. Also ich finde es unglaublich sinnstiftend. Ich engagiere mich sozial total gerne und es macht mir eine Riesenfreude, macht großen Spaß. Und dann kommt hinzu, und das hätte wirklich davon kann man wirklich nur profitieren, ist der Austausch mit den Kollegen und dann auch im Projekt mit Ärzten oder anderen Teilnehmern in einem Projekt. Das sind ja in Auslandsprojekten auch nochmal Logistiker und so weiter. Man profitiert fachlich davon und unterm Strich knüpft man auch total viele feste Freundschaften, die einen einmal auf der privaten Ebene weiterhelfen können oder die auf der privaten Ebene schön sind einfach und von denen man auch beruflich profitieren kann. Also es gibt total viele Facetten, warum man zu uns kommen sollte, möchte und warum das auch ein Pharmaziestudent schon machen kann und davon profitieren kann. Klar hat man vielleicht noch nicht die bestimmende führende Rolle dann in einem Projekt, aber man schaut schon mal rein, man lernt ganz andere Facetten seines Berufs noch mal kennen und kann schon erste Kontakte knüpfen. Also das macht einfach einen Riesenspaß, ja.
Was, glaube ich, wichtig ist, dass man sich immer die Frage stellen sollte, warum gerade Apotheker ohne Grenzen? Warum nicht der Oma um die Ecke helfen? Braucht ja auch Hilfe. Ja, wer sind wir, wer bin ich, der sagen kann, der braucht mehr Hilfe, der braucht weniger Hilfe? Ich glaube, dass man das auch für die Arbeit, die man da macht, um die gut zu machen, für sich selber einmal selbst lernen sollte. Also selbst lernen sollte. Das ist, glaube ich, wenn man jetzt in den Verein rein will oder wenn man da aktiv sein will, sollte man sich die Frage stellen und sollte man die sich auch immer wieder stellen. Ja, und das immer wieder auch hinterfragen. Was mache ich ja eigentlich? Warum mache ich das? Um da selbst reflektiert an die Sache zu gehen. Und gleichzeitig auch immer eine Demut irgendwie zu zeigen, wenn man denn in den Projekten ist, generell, und sich daran erinnern, wie gut es uns einfach hier in Deutschland geht. Ja. Schule umsonst, Uni mit den Kosten im Vergleich umsonst. Als Apotheker kriegt man einen Job, kein Problem. Gesundheitswesen ist auch gut. Ja. Also man wächst hier ganz behütet auf. Warum nicht der Gesellschaft was zurückgeben? Vor allem als Apotheker, der ja, wie gesagt, irgendwo ein Heilberufer ist und nicht nur das...
Ja, definitiv.
Ja, also dass das dann auch praktizieren sollte, ja. Finde ich, wenn man daran an dem NGO, an dem gemeinnützigen Interesse hat, dann warum da nicht sein Wissen den Leuten zur Verfügung stellen,
ja. Also ich glaube, das war jetzt auch für mich persönlich irgendwie so das, was ich jetzt am meisten mitgenommen habe, wie vielfältig man seine Kompetenz eigentlich einsetzen kann und wie unglaublich viel Sinn das ergibt auf so vielen Ebenen, was man da gelernt hat.
Das ist dieses wirklich Projektarbeitsorientierte. Also ich mache etwas, was Sinn macht und dafür arbeite ich. Ist nicht für mein Gehalt oder so, oder dass ich die Zeit von 8 bis 6:30 da bin oder sowas, sondern es ist für die Sache. Und diesen Ansatz finde ich erstmal grundsätzlich richtiger als den anderen. ja, ja, also klar. Eigentlich müsste es immer so sein und dann bekommt man dann bei der Hauptarbeit auch seinen Lohn noch als Nebeneffekt so mit dabei. Also mir macht die Arbeit aus dem Grund, weil sie eben sich am Sinn orientiert, auch so viel Spaß. Wobei ich im Alltag mir das auch immer versuche vor Augen zu führen, dass ich für den Patienten arbeite und nicht für ein Gehalt, das ich jetzt in dieser Stunde irgendwie kriege oder an diesem Tag oder die Stunden, die ich angerechnet bekomme oder was auch immer. Sondern immer, warum bin ich hier? Wofür arbeite ich? Ich arbeite, dass der seine Arzneimittel richtig anwendet, dass der gesund wird, das und so weiter.
Als wir jetzt in Huatulco waren, war halt uns mit so einer Promotora unterhalten, hat sie gesagt, naja, ihr Mann hat halt Diabetes, aber die Medikamente, sie glaubt ja nicht so dran. Und was wirklich gut hilft, ist einfach eine leckere Tortilla und eine kalte Cola. Ja. Und du sitzt dann da so und denkst so, naja, was sagt man jetzt? Und dann überlegt man sich so, wie es in der Apotheke ist und du hast die Omas, die ihre Zuckertablettchen holen und dann denken, ach, ich war gerade beim Herr Schollmeier, ich habe die Zuckertablettchen geholt. Herr Schollmeier, ich gehe jetzt erstmal richtig leckeres Stück Kuchen essen. Und du denkst dir auch, nein, wir denkst dran, Sahne noch. Ja, genau. Ja, gut, komm. Also, dass man da auch wirklich immer wieder demütig einfach in die Sachen reingehen sollte. Das ist ganz, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und gucken sollte, okay, wie ist es denn bei uns oder wie ist es denn bei mir selber, ja.
Jetzt, und im Endeffekt ist es doch gar nicht
so. Nee, es ist nicht so unterschiedlich. Ja. Und auch, klar, die trinken Cola, die verlieren die ganzen Zähne, aber wenn ich denke, krass, wie oft ich schon Karies bei mir machen lassen habe. Und ich habe halt das Glück, hier so ein super Gesundheitswesen zu haben und einen Zahnarzt, der mir das alles wieder picobello hinfixt. Ja, das haben sie halt nicht. Haben sie Pech gehabt. Ja. Tschüss. Das sollte man schon, man sollte da eben nicht so von oben herab einfach das Ganze angehen. Das ist da einfach essentiell. Ne?
Da sitzt du jetzt neben einer, die in einem deutschen Projekt drin ist und die sagt, naja, es gibt ungefähr 800.000 nicht versicherte Menschen in Deutschland oder unzureichend versicherte Menschen. Ne? Und
gut, also klar, aber trotzdem die Tatsache, dass das Generelle, das Große, nein, das große Ganze ist hier schon gut, ja. Und es gibt ja im Endeffekt, keine Ahnung, du meldest dich ja arbeitslos. Also es ist ja so, dass es trotzdem Strukturen gibt, die auch nicht absolut korrumpiert sind. Also wo es schon eine Möglichkeit gibt.
Ja.
Und die wachen halt so, wachsen so auf und ja, gibt's von Anfang an, nee, Pech. Schule geht nicht, weil du hast hier noch 5 kleine Geschwister, um die du dich kümmern musst. Kannst du nicht gehen. Ja, machst du keine Schulbildung. Geht gar nicht. Das ist da schon, würde ich jetzt mal behaupten, hier anders.
Die Frage ist, wo innerhalb dieses Systems du dich befindest. Also wenn du richtig unten bist, ist es extrem schwierig, auch wieder reinzukommen oder einen Anschluss zu finden. Und ich habe mich auch mal länger mit dem Geschäftsführer von Armut und Gesundheit unterhalten. Der Jari Traber, das ist der Sohn des dort leitenden Arztes. Und habe mal gefragt, perspektivisch, wenn man jetzt den Menschen hilft oder die Arbeit, die er da macht, die machen nicht nur medizinische Versorgung, sondern in diesem Gebäudekomplex ist auch eine Teestube und die können sich da waschen und so. Und inwiefern kann man den Leuten, könnt ihr wirklich Brücken bauen, dass die Leute wieder es schaffen, aufzustehen oder ein besseres Leben zu führen und so. Und er sagt, naja, also ganz im Ernst, es ist wirklich ernüchternd. Das ist wie ein Tropfen auf dem heißen Stein. Die Lebenswelten und die Probleme sind so komplex und so tiefgreifend, dass diese Arbeit so ein Mini-Mosaikstein darstellt. Das war was für mich ein schlimmes Erlebnis war, dieses Erwachen. Ich habe immer gedacht, naja, jetzt hilft man denen dann, dann kann ich wirklich was bewegen. Das ist wirklich nur ein Mini-Mosaikstein. Die sind richtig tief drin. Das ist nicht so, die finden noch keine wirkliche Arbeit mehr. Die können froh sein, wenn die ins normale System wieder einigermaßen reingepasst werden. Die sind da eigentlich draußen. Die sind eigentlich draußen und kriegen auch den Anschluss nicht mehr. Das ist allein deswegen, weil da riesen Hemmschwellen sind, soziale Hemmschwellen, in normale Institutionen und Einrichtungen zu gehen. Denn das ist ja so schmerzhaft, also so sind ja so unten, das ist so peinlich, so unakzeptiert, dass die da gar nicht reingehen. Oder dass sie davon erstmal gar nicht wissen, dass es sowas gibt. Das ist so multifaktoriell. Und selbst wenn die es wüssten, würden sie nicht reingehen. Allein die ins normale System wieder reinzukriegen und dann sind sie auch nur ganz unten. Also einigermaßen versorgt mit vielleicht dann auch mal einer Wohnung und arbeitslos oder was kriegt man denn da? Sozialhilfe. Ja, aber trotzdem ganz unten. Man kriegt die nicht wieder richtig auf die Beine gestellt. Also dass sie einen vernünftigen Beruf ausüben und ein selbstbestimmtes Leben haben, wo man gestalten kann, wo man richtig sein Leben halt leben kann. Das ist so leider nicht. Also es ist perspektivisch echt begrenzt, was man machen kann. Aber man kann das Leid natürlich mildern. Allein die Empathien auf die Leute zuzugehen, wir haben euer Leid gesehen, wir möchten da gerne erstmal das wahrnehmen und da helfen. Auch da allein das hilft ja schon, die Empathie. Ja, das zu zeigen und damit umzugehen, sich überhaupt Gedanken darüber zu machen, ob wir strukturell, perspektivisch, langfristig irgendwas ändern müssen an unserem Verhalten so vielleicht.
Also wie gesagt, das ist da sicherlich der Fall, dass ich auch nie mir zumuten würde, zu sagen, dem geht's besser oder dem geht's schlechter. Aber dass Strukturen einfach schon hier besser sind. Also ja, klar, dass es sicherlich viele gibt, denen es nicht gut geht. Aber
Nee, aber ich meine krass gut sind. Also so, ja. Das System ist lange, 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 lange gewachsen. Ja. Und
und du hast
kulturell.
Du, ja, ich weiß keine Zahlen, aber es gibt ja selten den Fall, selten, aber einfach du kommst irgendwie in die Situation über Jahre, ein Prozess, dass du dann auf einmal arbeitslos bist oder so. Aber das ist nicht so, dass du startest und sagst, okay, du weißt jetzt schon, ich habe keine Schulbildung, ich weiß von Anfang an, das wird hier nichts.
Ja.
Gibt es ja, also da gibt's ja, sicherlich, aber in geringeren Maßen, glaube ich. Aber auch hier, wie gesagt, wichtig für einen selber zu sagen, klar geht es denen genauso schlecht. Also ja, sollte jetzt nie eine Aussage dahin sein, dass den Mexikanern geht es schlechter oder denen geht es besser.
Du hattest ja gesagt, dass du dein PJ bei Apotheker ohne Grenzen gemacht hast in der Geschäftsstelle in München. Wie genau sieht das PJ aus? Ist ja sicherlich auch interessant für Studierende.
Also ich muss sagen, ich hatte da das unverschämte Glück, direkt am zweiten Arbeitstag nach Mexiko mitzufliegen.
Ah.
Das war nach dem zweiten Examen dann doch ganz nett. Das war Zufall, ja, Glück. Ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, das ist keine Reiseagentur, wo man sagt, jetzt kommt ein FIP, für den müssen wir jetzt eine Reise denn bieten, sondern mir wurde beim Bewerbungsgespräch klipp und klar gesagt, es kann sein, wenn sich was anbietet, kannst du mitfliegen. Da hatte ich Glück, dass ich die Spanisch spreche, sodass quasi ein größeres, mehrere Projekte eventuell eine Rolle spielen könnten. Und mir wurde aber auch gesagt, es kann sein, dass du keine Reise mitmachst. Das war natürlich das Schönste, das kann man schon so sagen, aber auch an sich war das Praktikum, vor allem nach diesem doch sehr theoretischen Studium und nach doch diesem sehr, engmaschigen Studium eine super schöne Erfahrung. Also ich bin da jeden Tag gern zur Arbeit, hatte da ein super Team in der Geschäftsstelle, wo man ganz, ganz viel lernen kann, also auch während des Mittagsessen, weil die Leute aber so viel zu erzählen haben und so kompetent sind, dass man da wirklich viel mitnimmt. Das fand ich persönlich wirklich super. Ja, und kann das nur empfehlen, wer da Interesse hat, das zu machen.
Das ist auch ein schöner Aufruf und ein ganz schönes Ende, glaube ich, zu diesem Podcast.
Ja.
Dann sage ich mal vielen herzlichen Dank für das Interview, liebe Sina, lieber Justus.
Ja, auch von mir. Danke, sehr interessant.
Genau, und wir freuen uns auf viel über Kommentare und hoffentlich auch ein paar Anfragen. Hoffentlich direkt an euch oder wir leiten sie natürlich gerne weiter, falls was kommt. Dankeschön und wir hören uns in 2 Wochen wieder zum nächsten Pharma-Navi-Podcast.
So sieht's aus. Over and out.